SR2 Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
Innerhalb des Islam wächst seit einiger Zeit eine radikale Strömung, der Salafismus, inzwischen auch in Deutschland. Allein im Saarland werden rund 100 Salafisten vermutet. Die Sicherheitsbehörden haben dieses Phänomen lange nicht wirklich ernst genommen und eher vernachlässigt. Salafisten waren lange kein Thema. Als einer von ganz wenigen hat der Berliner Journalist Ulrich Kretzer allerdings schon vor Jahren in dieser Szene recherchiert und seine Erkenntnisse in einem Buch verarbeitet. Am kommenden Donnerstag liest er in der Villa Lessing aus seinem Buch Salafisten – Bedrohung für Deutschland. Katrin Auer hat mit ihm darüber gesprochen.
In den vergangenen Wochen haben wir viel gehört von einer angeblichen Bedrohung durch Salafisten in Deutschland. Zum Beispiel der Karnevalszug in Braunschweig wurde abgesagt und die Bremer Innenstadt war ein Wochenende lang im Ausnahmezustand. Herr Kretzer, Ihr Buch heißt Salafisten – Bedrohung für Deutschland mit Fragezeichen. Wie groß sehen Sie denn die Bedrohung durch Salafisten?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass vom Salafismus ja unterschiedliche Arten der Bedrohung ausgehen, die auch unterschiedlich relevant sind. Also einerseits vertreten Salafisten einfach Werte, die den allermeisten von uns nicht gefallen, etwa wenn es um die Rolle der Frau geht. Des Weiteren ist die salafistische Ideologie eigentlich nur schwer mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen, eben weil Salafisten die Überlegenheit der Scharia vor dem Grundgesetz propagieren. Und die dritte potenzielle Bedrohung oder auch tatsächliche Bedrohung, die vom Salafismus ausgeht, ist natürlich die relevanteste, nämlich die, dass die Ideologie einen Nährboden legt für gewaltbereite Islamisten, für Dschihadisten, die dann auch tatsächlich aktiv werden. Diese Gefahr ist immer größer geworden. Also noch vor einigen Jahren hätte ich gesagt, dass diesem gewaltbereiten Teil der Szene nur eine Minderheit der Salafisten angehört. Das werden aber tatsächlich immer mehr. Und von daher ist diese Gefahr immer relevanter geworden.
Was genau sind denn Salafisten?
Es ist gar nicht so leicht, weil Salafisten, dieser Begriff, ist eine Fremdzuschreibung. Das heißt, die Menschen, die wir als Salafisten bezeichnen, sagen von sich selbst in aller Regel, wir sind Muslime. Wir sind keine Salafisten. Diesen Begriff haben die Medien erfunden. Der Begriff ist aber trotzdem recht sinnvoll, denn man kann eigentlich das, was die Salafisten vertreten, schon auf einen gemeinsamen ideologischen Nenner bringen. Salafisten glauben, dass es nur einen Gott gibt, das ist Allah, dass uns dieser Gott klare Regeln gegeben hat, nach denen wir uns richten müssen in allen Lebenslagen. Und diese Regeln stehen im Koran. Das ist jetzt erstmal mehr oder weniger das, was alle Muslime eigentlich glauben. Salafisten interpretieren den Glauben aber besonders radikal, besonders fundamentalistisch, in dem Sinne, dass sie sagen, wenn ich nur den Regeln Gottes folgen darf, dann darf ich ja eigentlich auch nicht von menschengemachten Gesetzen folgen. Sprich, das Grundgesetz wird im Grunde abgelehnt. Und das ist eben verfassungsfeindlich. Außerdem sagen die Salafisten, der Koran ist nicht irgendwie eine Art Interpretation für den Glauben, sondern er ist eine Bedienungsanleitung fürs Leben und er ist wortwörtlich zu verstehen. Und das ist natürlich ein Problem, denn wie in der Bibel auch, finden sich auch im Koran Textstellen, die dann durchaus als Anleitung für Gewalt sich instrumentalisieren lassen.
Zu der Gewalt und Gewaltbereitschaft würde ich gleich gern noch kommen. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt den einen oder anderen gemeinsamen Nenner, aber gibt es auch sowas wie so eine typische Salafistenkarriere, sowas wie vom Erstkontakt bis zur Radikalisierung?
Ja, gibt es schon. Also es gibt natürlich viele unterschiedliche Ausprägungen, aber es gibt so einen idealtypischen Verlauf, den man doch ziemlich häufig findet. Dafür muss man zunächst sagen, dass glücklicherweise ja nicht jeder ansprechbar ist für die salafistische Ideologie. Also die meisten Jugendlichen, und meistens reden wir ja von Jugendlichen, finden das sicherlich eher albern oder sagen, ihr müsst mir nicht die Welt erklären, lass mal gut sein. Die interessieren sich einfach nicht dafür, zum Glück. Es gibt aber Menschen, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft nicht dazuzugehören. Und wenn diesen jungen Leuten jemand sagt, dass du dich in dieser Gesellschaft nicht wohlfühlst, nicht gut fühlst, das ist richtig so, denn diese Gesellschaft ist gottlos und dekadent. Komm zu uns, komme zu den wahrhaft Gläubigen, dann kommst du ins Paradies, während alle anderen, die Ungläubigen, also alle, die demjenigen das Leben bis dahin irgendwie ganz schwer gemacht haben, wenn die in die Hölle kommen, dann ist das natürlich ein attraktives Angebot, was viele anspricht. Und so kommt man erstmal in die salafistische Szene hinein, das ist ein Prozess, und dann geht's halt weiter. Dann geht die Indoktrinierung weiter, dass einem gesagt wird, wenn du an Gott glaubst, dann darfst du ja auch nur seinen Regeln folgen, sprich die anderen Gesetze und alles, was die Ungläubigen von dir verlangen, kannst du getrost ignorieren. Und dann kann der dritte Schritt folgen, erfolgt nicht immer, dass einem dann die radikalsten Salafisten, die Gewaltbereiten sagen, du musst auch was tun für deinen Glauben. Du musst aufstehen und handeln und deine Glaubensbrüder beispielsweise in Syrien oder wo auch immer verteidigen, wenn es sein muss, mit der Waffe.
Es gibt ja jetzt diverse, von wie vielen sprechen wir zurzeit, Ausreisern aus Deutschland nach Syrien?
Ja, also die Sicherheitsbehörden sprechen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, von mehr als 600 Ausreisern mittlerweile. Die Zahlen werden praktisch monatlich nach oben korrigiert. Also das sind enorme Zahlen, wenn man es mal vergleicht mit dem, was man vor 3-4 Jahren hatten. Und von diesen Rückkehrern, wenn sie denn zurückkehren nach Deutschland, geht natürlich eine besondere Gefahr für die innere Sicherheit aus. Einfach deswegen, weil sie sich im Zweifelsfall radikalisiert haben in Syrien unter dem Einfluss terroristischer Gruppen, weil sie Erfahrung gesammelt haben mit Waffen und weil sie möglicherweise auf die Idee kommen könnten, diesen heiligen Krieg, diesen sogenannten heiligen Krieg nach Deutschland zu tragen.
Nun ist es aber doch so, dass in Deutschland die meisten salafistischen Prediger eigentlich nicht zu Gewalt aufrufen und auch ganz dezidiert nicht dazu, nach Syrien auszureisen. Wie kommen die Jugendlichen trotzdem dazu, auszureisen?
Ja, es ruft praktisch keiner öffentlich wirklich dazu auf, nach Syrien auszureisen. Das würde er nämlich nicht mehr lange tun. Dann könnte man ihm strafrechtlich relativ schnell zur Verantwortung ziehen. Es gibt aber schon immer mehr Prediger, die verklausuliert eigentlich das doch mindestens legitimieren. Und das Ende der Radikalisierung findet dann auch nicht mehr in den Moscheen statt, sondern in Hinterzimmern. Da wird dann offener drüber geredet. Da wird dann auch gesagt, natürlich müssen wir dorthin. Der Begriff der Rekrutierung führt etwas in die Irre. Es kommt niemand und läuft herum und sagt, du, geh mal nach Syrien, ich gebe dir noch ein bisschen Geld, mach mal oder so. Die jungen Leute kommen schon alleine auf die Ideen, aber natürlich unter dem Einfluss dieser Prediger. Und man kann beobachten in den letzten Jahren, dass sich die salafistische Szene da sehr stark ausdifferenziert hat. Das heißt, es gibt immer noch diese Prediger, die Gewalt und Terror und Dschihad ganz eindeutig ablehnen. Die werden aber von den gewaltbereiten Salafisten mittlerweile gar nicht mehr ernst genommen. Die werden als Kuffar, als Ungläubige bezeichnet. Das heißt, ja, diese Prediger gibt es noch, sie verlieren aber im gewaltbereiten Teil oder im gewaltaffinen Teil immer mehr an Einfluss.
Nochmal zu den Rückkehrern. Weiß man schon etwas darüber, was die Menschen umtreibt, die aus dem Syrienkrieg zurückkommen nach Deutschland?
Also man hört einiges aus den Sicherheitsbehörden. Aus eigener Erfahrung ist das ziemlich schwierig, weil Syrien-Rückkehrer nicht unbedingt so gerne mit sich reden lassen. Man hört aber, dass einige von denen traumatisiert sind. Das ist auch wenig verwunderlich, weil man dort ja tatsächlich Schlimmes erleben kann in einem Krieg. Die haben dann in der Regel genug von der Szene und schwören dem auch ab. Brauchen eher Hilfe, könnte man sagen. Dann gibt es einen Teil, der dort gar nicht so wahnsinnig viel erlebt hat. Es gibt ja auch Jugendliche, die fahren da einfach hin, ich sag's mal ein bisschen flapsig, machen ein Selfie, stellen das ins Internet und sagen dann, ich war im Heiligen Krieg und lassen sich ein bisschen feiern. Tatsächlich haben sie aber glücklicherweise nicht viel gemacht. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die tatsächlich gekämpft haben, die ausgebildet worden sind, die indoktriniert worden sind und die dann gefährlich sind, die abgestumpft sind und entschlossen sein könnten, den Heiligen Krieg auch nach Deutschland zu tragen, eben weil Deutschland als Feindesland gesehen wird, weil es ja auch den Kampf gegen den IS unterstützt.
Genau, islamistisch gerechtfertigte Gewalt spielt natürlich nicht nur im Syrienkrieg eine Rolle, sondern wir haben es gesehen, Anfang des Jahres zum Beispiel auch in Paris und in Kopenhagen gab es Anschläge. Wie wurden denn die in der deutschen Salafistenszene kommentiert?
Ja, da zeigt sich, wie differenziert die Szene ist. Ne? Da gibt es Salafisten, die das ganz klar verurteilen, die auch in die Offensive gehen und sagen, wir müssen die Muslime aufklären, dass sowas nicht im Sinne des Islam ist. Das sind Fundamentalisten, aber die lehnen eben die Gewalt ganz eindeutig ab. In einem, meinem Eindruck nach, immer größeren Teil der Szene wird es aber wohlwollend zur Kenntnis genommen oder gar bejubelt.
Ein kurzer Sprung ins Saarland. Auch da gibt es natürlich Menschen, die sich dem Salafismus zugehörig fühlen. Inwieweit gibt es da aus Ihrer Sicht Vereine oder Figuren, die bundesweit relevant sind?
Das Saarland ist nicht der Hotspot der deutschen Salafistenszene und schon gar nicht der Hotspot der deutschen Dschihadistenszene. Obwohl es natürlich Figuren im Saarland gab, die dann auch zu Recht die Gemüter der Öffentlichkeit erregt haben. Da gab es den jungen Mann, der eine IS-Fahne über Wochen aus dem Fenster hat hängen lassen. Und man hat sich gefragt, wie gehen wir denn damit um? Nicht ganz einfach zu beantworten gewesen, die Frage, weil der islamische Staat mit den Symbolen, die ihm zugeschrieben worden sind, eben dieser Fahne, damals noch nicht verboten war. Man konnte eigentlich nicht viel machen. Das war aber de facto einer der ganz vielen jungen Männer, die wir in Deutschland mittlerweile haben, die Propaganda machen, die auch radikal denken, die auch möglicherweise gefährlich sind, aber er war jetzt keine extrem wichtige Figur in der deutschen Szene insgesamt. Aus dem Saarland kommen aber mindestens zwei Figuren, die schon sehr früh für Schlagzeilen gesorgt haben. Zum einen Daniel Schneider, Mitglied der Sauerlandgruppe, jener Gruppe, also die kurz davor war, Anschläge tatsächlich zu verüben von erheblichem Ausmaß. Das konnte dann verhindert werden. Und der zweite ist Erik Breininger, ein junger Mann aus Neunkirchen, der schon sehr früh, 2008, 2009 war das, glaube ich, ausgereist ist, damals nach Afghanistan, Pakistan, und sich einer Terrorgruppe angeschlossen hat, zunächst der Islamischen Dschihad-Union, später den sogenannten deutschen Taliban-Mujahideen. Das heißt, dieser Breininger war im Grunde einer der Pioniere, einer der ersten aus Deutschland kommenden Dschihadisten, die tatsächlich in den Heiligen Krieg gezogen sind. Und er hat damit eine Grundlage gelegt. Und diese Grundlage wird jetzt eben aufgegriffen, jetzt nicht mehr nur von einer Handvoll Leuten, sondern von Hunderten, von über 600 Deutschen, die eben jetzt nach Syrien gezogen sind.
Muslime in Deutschland klagen ja darüber, dass durch die große Berichterstattung über das Thema Salafisten sowas wie ein Zerrbild entstanden ist. Also, dass in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile das Bild Moslem gleich Salafist dominiert. Inwieweit glauben Sie, dass da was dran ist? Und inwieweit laufen nicht auch Journalisten mit Berichterstattung die Gefahr, in diese Kerbe reinzuhauen?
Also, das ist ein großes Problem, denn das stimmt natürlich. Es wird überproportional viel über Salafisten berichtet. Die Zahl liegt ja bundesweit, glaube ich, bei etwa 6.000 geschätzt. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Muslime wir haben. Man spricht von 4 bis 5 Millionen. So genau kann man es ja nicht feststellen, da es da keine Mitgliederlisten gibt. Das heißt, die allermeisten Muslime haben natürlich mit dem Salafismus überhaupt nichts zu tun und lehnen den auch vehement ab. Von daher, ja, da ist ein Zerrbild entstanden. Ich habe aber auch keine rechte Lösung. Denn Aufgabe der Journalisten ist es ja in erster Linie, über problematische Entwicklungen zu berichten. Und natürlich ist der Salafismus eine problematische Entwicklung. Das heißt, als Journalist muss man sich im Grunde immer wieder bewusst machen, dass man in irgendeiner Form deutlich macht, wir reden hier von einer kleinen Minderheit. Diese Minderheit wächst, sie ist problematisch, deswegen berichten wir drüber. Aber sie entspricht nicht dem, was die allermeisten Muslime in Deutschland denken. Es ist auch problematisch, wenn man zu viel darüber berichtet und das irgendwie hochjazzt und da eine Stimmung erzeugt, die dann als islamfeindlich ausgelegt werden kann oder die vielleicht sogar wirklich islamfeindlich ist, weil das wiederum natürlich als Rekrutierungsinstrument für die Salafisten genutzt wird. Seht her, sie bekämpfen den Islam, sie hetzen gegen den Islam, wir müssen zusammenhalten und uns wehren, jetzt erst recht. Das heißt, wenn der Anschein erweckt wird, wir sind ein islamfeindliches Land, dann verstärken wir den Radikalismus der wirklich Radikalen.
Ende Februar galt in Bremen eine Terrorwarnstufe, angeblich wegen einer konkreten Gefahr aus der salafistischen Szene. Und dann wurde der Islamische Kulturverein durchsucht, wegen Verdachts auf Kriegswaffen in der Moschee. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das jetzt Aktionismus der Sicherheitsbehörden gewesen? Regiert da die Angst?
Also ich glaube schon, dass nach den Anschlägen von Paris und auch von Kopenhagen die Behörden besonders sensibilisiert sind und dass man von der Politik natürlich auch sagt, im Zweifel eine Durchsuchung mehr, im Zweifel eine Sicherheitsmaßnahme mehr als eine zu wenig. Dafür habe ich auch Verständnis und ich würde es auch nicht als Aktionismus bezeichnen, denn wenn mal tatsächlich ein Anschlag passiert, können die Folgen tatsächlich verheerend sein. Und zwar einerseits, weil dabei natürlich Menschen sterben könnten und weil sich dadurch die Stimmung auch enorm aufheizen würde. Auf der anderen Seite erzeugen diese Sicherheitsmaßnahmen natürlich auch ein Klima, das dann wiederum auch von Salafisten und von den wirklich Radikalen genutzt werden kann. So nach dem Motto, der deutsche Staat der Ungläubigen macht wieder eine Durchsuchung und seht her, es wurden gar keine Waffen gefunden. Sie wollen also nur den Islam bekämpfen. Es ist also ein zweischneidiges Schwert und man muss sich einfach bei jeder Drohung, die halbwegs konkret klingt, bei allen Erkenntnissen, die man über mögliche Aktionen hat, sehr genau überlegen, wie man darauf reagiert. Ein Patentrezept gibt es da, glaube ich, nicht.
Am Schluss noch einen kurzen Ausblick. Was würden Sie sagen, was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um dem radikalen Salafismus den Nährboden zu entziehen?
Ja, wir müssen an Prävention ran, wir müssen an Deradikalisierung ran. Das wurde lange vernachlässigt, das ganze Problem wurde ja lange nicht ernst genommen. Auch die Verfassungsschutzämter haben viel zu spät den Salafismus thematisiert und darauf hingewiesen, dass da etwas passiert, was man beobachten muss, mit dem man sich aktiv auseinandersetzen muss. Mittlerweile gibt es erste Präventions- und Deradikalisierungsbemühungen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, auch auf Bundesebene ein Programm, bei dem sich die Angehörigen von radikalisierten oder sich radikalisierenden Jugendlichen melden können. Das muss bloß verstärkt werden. Und wir müssen, glaube ich, auch im gesellschaftlichen Dialog deutlich machen, wo eine Grenze ist. Gewaltverherrlichung geht gar nicht. Da müssen auch die Sicherheitsbehörden ran, da muss auch die Justiz ran. Das passiert auch. Wir müssen aber auf der anderen Seite eben auch deutlich machen, dass wir oder müssen eben aufpassen, dass wir nicht den Anschein erwecken, wir bekämpfen in irgendeiner Form den Islam, weil das macht die Sache nur schlimmer. Dem muss man entgegenwirken. Ich bin aber ganz zuversichtlich, also die Äußerung gerade nach den Anschlägen von Paris, Angela Merkel, die Kanzlerin, hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland, die gehen doch in die richtige Richtung.
Herr Kretzer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.